Nun schritt er dahin, und hinter ihm zog das ganze Volk in langer Karawane. Sie hatten, von der Bevölkerung angetrieben, Ägypten in aller Eile verlassen. Die Ägypter hatten ihre Häuser umstellt und sie mit Bitten und Drohungen zu raschem Abzug beschworen. Sogar den Bitten der Israeliten um Gold- und Silbergefäße hatten sie Gehör geschenkt, dass sie nur ja den Auszug nicht verzögerten und das Land Mikraim nicht verfluchten. In ihrer Eile hatten sie keine Zeit gefunden, Nahrungsmittel für den Weg vorzubereiten. In ihren Bündeln und Umhängetüchern hatten sie lediglich ungesäuerten Teig mitgenommen, um so den Weg anzutreten. In Sukkot versammelte sich ganz Israel. Aus Gessen kamen die Fürstenfamilien mit ihren Herden, schwer beladenen Kamelen, zahlreichen Dienern und Sklaven. Aus Batum zogen die grauen Scharen jener heran, die beim Wiederaufbau der Tempel und Schlösser Unterägyptens gearbeitet hatten. Sie trugen ihre Habe in kleinen Bündeln, ihre zahlreichen Kinder hingen schreiend an ihren Kleidern. Hier trafen sich die seit Jahren getrennten Nachkommen Jakobs wieder. Niemand freute sich darüber, beide Teile musterten sich misstrauisch. Ganz verschieden war die Stimmung der einen und der anderen beim Auszug aus Ägypten. Die einen waren über den Verlust ihres Bodens und ihrer Häuser, ihres gewohnten Wohlstandes bedrückt, um den ihnen bevorstehenden Weg und um die Zukunft bekümmert. Die anderen fieberten vor Freude. Für sie war die mörderische Fronarbeit mit einem Schlage beendet und es öffnete sich ihnen eine Zukunft, die zwar unbekannt, aber gewiss besser war als das, was sie zuletzt erduldet hatten. Immer neue Scharen kamen an, die Zahl der Menschen stieg in die Tausende. Beim Anblick dieser Menge erwachte in Moses der ehemalige Heerführer. Vor allem wollte er eine zweckmäßige Ordnung in den Haufen bringen. Aaron lief mit seinen 4 Söhnen und noch einigen anderen Leviten in der Menge umher und wies den ankommenden Scharen ihre Plätze im Zuge an. Moses befahl ihnen, sich nach Stämmen aufzustellen. Aber dieser Befehl ließ sich nicht durchsetzen. Die Fürstenfamilien zogen es vor, unter sich zu bleiben, die Armen ebenfalls. Mit dem Aufstellen der Leute und den sich daraus ergebenden Auseinandersetzungen verging die Nacht. Als der Morgen anbrach, zeigte sich, dass bessere Ordnung angebracht war. Die ägyptischen Wachen mahnten zu schleunigem Aufbruch und so zogen sie in aufgelösten Haufen weiter. Moses führte sie direkt gegen Osten. Der Wind, der vor 2 Tagen aufgestanden war, ein heftiger, atemberaubender, heißer Wind, der Luftwirbel bildete und den Sand emporjagte, der Wind, der auf seinen rötlichen Flügeln den geheimnisvollen Tod gebracht hatte, fiel dem Zuge in den Rücken und schien ihn zur Eile anzutreiben. Immer wieder jagte er vor den dahinziehenden Scharen eine mächtige Sandsäule wie einen vorauseilenden Wegweiser auf. Der Zug dehnte sich zu einer langen Menschenschlange aus, die nicht mehr zu überblicken war. Von dem großen Abenteuer beflügelt, kamen sie zuerst sehr rasch voran. Die Begeisterung der Arbeiter aus Partum siegte über die großen Sorgen der Fürstengeschlechter. Doch beim weiteren Vormarsch dämpfte sich die Freude, besonders als sie von den letzten Häusergruppen und von den letzten von Kanälen durchschnittenen bebauten Ackerfeldern Abschied nahmen, in die unendliche Weite der Sanddünen, aus denen nur selten ein fahler oder schwärzlicher Felsen ragte. Nun wanderten sie in der Wüste, über die nur der Wind strich und Sandsäulen aufwirbelte, verloren weiter. Immer schwerer lastete die Sorge auf ihren Herzen. Sie wurden immer trauriger. Das laute Sprechen verstummte. Die Menschen zogen still einher, in ihre weiten Mäntel gehüllt. Hinter ihnen blieb eine tiefe Spur wie das Bett eines Flusses, der schon ganz ins Meer verströmt war. Moses schritt an der Spitze des Zuges allein. Kein Fürst begleitete ihn. Auch Aaron blieb lieber bei seiner Familie. Moses brauchte niemand. Was verband ihn mit dem ganzen Volke? Nichts, nur der Auftrag. Die er geliebt hatte, waren nicht mit ihm gezogen. Sephora war mit den beiden Söhnen von ihm gegangen. Eine ganze Nacht hatte er um sie geweint. Er war allein, wie die Leute in Mikraim, deren Söhne tot in den Häusern lagen. Er war allein bei dem Volke geblieben, das ihm folgte, das ihm vertraute, das er zu führen hatte, wie das Heer, das einst die Königin unter seinen Befehl gestellt hatte. Wenn er aber an der Spitze der Regimenter von Mikraim geritten war, hatte er sich gefreut. Voller Begeisterung hatte er das Schwert geschwungen. Heute wanderte er dahin, den Stab in der Hand, Leid im Herzen, und hinter ihm folgte ein ihm fremdes Volk. Der Wind schlug ihm in den Rücken, blähte seinen Mantel auf und warf ihn über seinem Kopf zusammen. Er wirbelte den Sand vor ihm zu schwankenden und bald zusammensackenden Säulen auf. Wenn er über den Sand fuhr, tönte es wie das Raunen vieler Stimmen. Moses lauschte gespannt. Vielleicht sprach er aus dem Wind, aber die Stimmen waren undeutlich. Er verstand nicht, was sie kündeten. Aus diesen Zischlauten, die boshaftem Gelächter glichen, war nichts herauszuhören. Eine Zeit lang hatte Moses fieberhafte Erregung verspürt. Dann hatte das Leid dieses Gefühl zurückgedrängt. Jetzt aber wuchs seine Besorgnis, je weiter sie in die Wüste vordrangen. Sie wuchs wie eine Last, die die Schulter drückt. Zu all dem kamen noch die Bedenken des erfahrenen Heerführers. Moses wusste zu Genüge, dass der Auszug aus Ägypten noch nicht das Erreichen des gelobten Landes bedeutete. Und dieses Erreichen bedeutete nicht die Inbesitznahme. Als er jahrelang einmal hier, einmal dort mit dem Volk der Midianiter umhergestreift war, hatte er mehrmals das Land Kanaan besucht. Er wusste, dass es von vielen Völkerschaften besiedelt war. Diese waren zwar in letzter Zeit von Thutmosis und Amenhotep besiegt, von ägyptischen Truppen niedergehalten, zur Huldigung und zu Tributzahlungen gezwungen worden. Dennoch lehnten sich diese Völker fortwährend auf und versuchten trotzig, die eiserne Faust des Pharaos abzuschütteln. Es hätte noch lange Jahre Herrschaft von Mikraim bedurft, um sie zu unterjochen. Jetzt konnte ein Volk nur mit Hilfe des Pharaos in das Land Kanaan einziehen. Moses führte es aber auch ohne dessen Beistand dorthin. Der Pharao war zum Nachgeben gezwungen worden. Gewiss hasste er die Israeliten deswegen. Moses argwöhnte, der Pharao habe, während er ihnen zu ziehen erlaubte, wohin sie wollten, den Gedanken gehabt, dass die blutdürstigen Völker Kanaans das kleine israelitische Volk zerreißen werden. Nun zogen sie dieser Gefahr entgegen. Sie wanderten in ein Land, das ihnen verheißen wurde, das sie aber erst erobern mussten. Einst hatten ihre Väter im Lande Kanaan mit den Bewohnern in Freundschaft gelebt. El Shaddai hatte ihnen nicht befohlen, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Abraham hatte die Hochachtung des Fürsten gewonnen, da er nur zum Schutze Unterdrückter kämpfte. Jetzt hatte Jahwe auch nicht befohlen, geh in den Kampf. Er hatte nur verkündet, geht, und ich werde euch dieses Land geben. Doch auch die Gaben des Allerhöchsten fallen niemandem sonst in den Schoß, dachte Moses. Man muss sich um sie bemühen. Das Volk, das ihm folgte, zumindest die, die noch vorgestern in den Ziegeleien des Pharaos Ziegel geknetet hatten, bildeten sich ein, sie kämen an einen gedeckten Tisch. Moses dagegen war überzeugt, dass sie um das verheißene Land kämpfen mussten. Wieder meldete sich der Feldherr in ihm. Er kannte den Krieg aus mehreren Feldzügen. Er wusste, dass das Volk, das hinter ihm herzog, kein Heer war. Wenn auch einige Männer verbogene Speere und stumpfe Schwerter trugen, so beseelte sie doch keinen Kampfgeist. Und sie werden nicht einmal vor einem schwächeren Feind bestehen können. Wie aber konnte man diesen wilden Haufen in eine Truppe umwandeln? Wie konnte man ihnen Siegeswillen einflößen, der immer aus der Freude an mühsamer Leistung und aus der Sehnsucht nach Großem geboren wird? Du hast mir befohlen, sie dem Land Mikraim zu entreißen und aus diesem Hause der Knechtschaft herauszuführen, sprach er in die Leere vor sich, in der die rötlich-fahle Wüstenöde mit gleichfarbenen Wolken am Himmel zusammenschmolz. Sag mir, was soll ich jetzt mit ihnen anfangen? Wie soll ich sie ändern? Du weißt, dass ich mich auf das Reden nicht verstehe. Der Wind pfiff, heulte und zischte, aber Moses konnte darin kein Wort unterscheiden. Er wartete unverdrossen weiter. Obwohl er nicht zurücksah, fühlte er den Abstand zwischen sich und der ihm folgenden Menschenmenge immer größer werden. Ihre Schritte wurden immer kürzer. Oder waren es seine eigenen Schritte, die immer länger wurden? Trotz vieler Schwierigkeiten bewältigten sie am ersten Tag ein großes Stück des Weges und gelangten bis Chetem. Diese ägyptische Grenzfestung begrüßte sie mit fest verriegelten Toren. Unfreundlich besah sie von der Höhe der Mauern herab die Besatzung. Die Leute waren müde, die Kinder weinten vor Anstrengung. Als der Zug aber Halt gemacht und sie ein Lager aufgeschlagen hatten, wendete sich auf einmal die Stimmung. Sorge, Angst und das Gefühl der Verlassenheit wichen einer neuen Welle stürmischer Freude. Als die Lagerfeuer aufloderten und die Fladen aus dem mitgebrachten Mehl zu duften begannen, als der Geruch der frisch gemolkenen Schaf- und Kuhmilch aufstieg, wurden Gesang, Geschrei und fröhliches Lärmen laut. Das Volk feierte das Ende der Knechtschaft und den Anbruch einer Zeit, die alle Möglichkeiten offen ließ. Die Armen waren sicher, dass jetzt jeder Nachkomme Jakobs, ganz gleich wie sein Schicksal in Ägypten sich gestaltet hatte, reich werden konnte. Ihre Begeisterung riss allmählich auch die Fürstenfamilien mit. Aaron suchte auf Befehl des Moses mit seinen Söhnen neuerdings die Leute zu bewegen, sich um den Fürsten ihres Stammes zu sammeln. Die Fürsten erkannten dies als richtig an. Sie gingen mit ihren Söhnen und Enkeln unter das Volk und beschenkten die Leute aus den großen Säcken, die ihre Esel und Kamele trugen. Unter allgemeiner Begeisterung verbrüderten sie sich. Sie schrien, schlugen sich auf die Schultern und ließen die Fürsten hochleben. Dann gingen sie ans Planen. Die meisten waren der Meinung, dass sie schon am anderen Tage das gelobte Land erreichen würden. Andere kannten den Weg bis zum Lande Kanaan und wussten, dass leichte Karawanen ihn in 5 bis 6 Tagen zurücklegten. Der Monat Abi, der, wie Aaron verkündete, jetzt der erste Monat des Jahres werden sollte, ging noch nicht zu Ende und sie standen schon in den Weiten Hebrons. Die Nacht hatte die Wüste bereits mit ihrer Finsternis bedeckt, die Leute aber plapperten immer noch und berauschten sich an ihrer Begeisterung. Sie klatschten in die Hände und stießen Freudenrufe aus. Jeder von ihnen wusste schon, wie viel Land sein eigen sein und wie viel Stück Vieh er darauf halten würde. Nichts schien ihnen schöner als das Hirtenleben. Weder das Bestellen des Bodens, noch der Handel, noch das Handwerk lockte sie so sehr. Die Nacht schritt vor und sie hörten nicht auf zu plaudern. Ihr Lachen erdröhnte, dass die Mauern der ägyptischen Festung Widerhall zurückgaben. Moses saß abseits auf einem kleinen Hügel und sah in seine Gedanken versunken auf das Lager nieder. Während durch das Volk eine Woge von Freude und Zufriedenheit flutete, überfiel ihn das Leid umso stärker. Ein Gedanke bohrte schmerzlich in ihm. Er wird seine Familie nie mehr sehen. Für 2 Knaben, die er liebte, für ein gutes, treues und ergebenes Weib, hatte er ein Volk eingetauscht, ein Volk, das ihm fremd und seinem Herzen gleichgültig war. Oft hatte er es verachtet, jetzt hasste er es. Es reizte ihn durch sein Geschrei auf, es entfachte seinen Zorn durch seinen Leichtsinn. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn sie ihn fürchteten, denn in der Furcht kamen sie demütig zu ihm, bereit, ihm in allem zu gehorchen. Wenn sie sich aber freuten, erregten sie nur seinen Zorn und Ekel. Immer noch blies der Wind und wirbelte Sandsäulen auf. Der Mond stieg am Himmel hoch, sein Schimmer, der durch die Staubwolken sickerte, schien wie die Flamme eines anderen Lagerfeuers. Moses lauschte wieder. Von seinem Leid gepeinigt, wollte er noch einmal den Ruf oder wenigstens eine Erklärung hören. Doch das Heulen des Windes klang wie der unverständliche Gesang eines fremden Volkes. Erst als die Lagerfeuer erloschen und die aufgeregten Stimmen verstummten, legte Moses sein Haupt auf einen Sandhaufen und schlief ein. Sein Schlaf war nicht tief. Der Nabi erwachte immer wieder, wenn der Wind über ihn hinabbrauste und den Sandregen säuselnd niedergehen ließ. Als er am frühen Morgen aufwachte, bemerkte er, dass der Mantel, mit dem er sich zugedeckt hatte, mit Sand verschüttet war. Er schüttelte ihn aus, dann blickte er um sich. Das Lager, halb vom Sande bedeckt, rührte sich noch nicht. Die Leute schliefen, ermattet von dem langen Marsch und von dem in die Nacht hinein dauernden Plaudern. Moses erhob sich und rief mit lauter Stimme, sie sollten sich zum Aufbruch bereit machen. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Schlafenden seinen Ruf vernahmen. Dann erhoben sich nach einiger Zeit einige steif, halb ausgeschlafen und missmutig. Widerwillig verließen sie ihre Decken, streckten sich, gähnten und fluchten. Von der Begeisterung des Vortages war nichts mehr übrig geblieben. Voller Bangen spähten sie nach allen Seiten. Die Wüste, die sie umgab, sah düster aus. Weder Bäume, noch Felder, noch Kanäle oder Flüsse belebten sie. Das war nicht mehr Ägypten. Kaum waren alle erwacht, brachen im Lager lärmende Streitereien und Zwiste aus. Sie schrien, fluchten einander an und bedrohten sich mit den Fäusten. Von der Verbrüderung am Abend war nichts mehr zu spüren. Familien, die ihre Zelte nebeneinander aufgeschlagen hatten, beschuldigten sich gegenseitig des Diebstahls verschiedener Gegenstände. Auf die Schimpfworte folgten Raufereien. Man griff nach Stöcken. Die Kinder, von der Aufregung der Eltern erfasst, gingen aufeinander los, packten sich an den Haaren und wälzten sich am Boden. Das Geschrei wurde immer ärger. Die Fürstengeschlechter zeigten wieder ihre Abneigung gegen die Ziegelkneter. Diese aber weigerten sich, die Aufträge der Fürsten auszuführen. Ein Menschenhaufe umringte Moses und forderte von ihm die Schlichtung ihrer Streitfälle. Vergeblich suchte er sie zu überreden, dass sie die Schlichtung vertagen und jetzt möglichst rasch den Weitermarsch antreten mussten. Warum er Eile gebot, wusste er selbst nicht. Es schien ihm, sie müssten sich möglichst bald von den Grenzen Mikraims entfernen und in der Wüste verlieren. Den Leuten aber eilte es nicht. Moses stotterte, sie schrien und überschrien sich gegenseitig. Aaron war nicht aufzufinden. Moses war also mit der jämmerlichen Unfähigkeit seiner Rede allein. Aufregung und Zorn bewirkten, dass er noch schlechter als sonst sprach. Er hasste die Menschen, die ihn umdrängten und stritten, und hob seine Fäuste. Mit heiseren Schreien und Stampfen jagte er das ihm lästige Gesindel auseinander. Dann lief er in die Menge, fand Aaron und nahm ihn beiseite. Er befahl ihm, das Zeichen zum Aufbruch zu geben. Die Sonne stand in rötlichen Staubwolken kaum sichtbar, schon hoch am Himmel, als das Volk endlich marschbereit war. Zögernd luden sie sich die Lasten auf und warfen sie wieder ab. Die Gereiztheit war noch nicht gewichen. Sie entlud sich in den Püffen und Fußtritten gegen Kinder und Tiere. Niemand beeilte sich. Auch jetzt hielten sie keine Ordnung ein. Sie rückten wieder statt in Stämmen in vermengten Haufen aus. Wie am Vortage wandte sich Moses gegen Osten. Kaum aber hatte er einige Schritte getan, gewahrte er, dass der Wind in der Nacht seine Richtung geändert hatte und ihm beim Gehen mit Sandkörnern wie mit spitzen Nadeln ins Gesicht stach. Der Wind schlug wütend zu, benahm ihm den Atem, streute ihm Sand in die Augen, verschloss ihm die Kehle mit Staub. Der Mantel flatterte um Moses wie ein Flügel. Als er mühsam gegen den Wind ankämpfend einige Schritte getan hatte, holte ihn Aaron ein und rief: »Halt, bleib stehen! Niemand folgt dir! Die Leute wollen nicht gegen diesen Wind gehen!« Er näherte sein Gesicht dem des Moses und sprach weiter: »Ich glaube, wir sollten warten. Vielleicht wird es morgen besser.« »Nein«, wies Moses den Vorschlag des Bruders ab. »Nein, wir müssen weiter. Wir müssen rasch gehen.« »Warum rasch? Ich sage dir, niemand wird dir folgen. Hörst du? Keiner geht mit.« Von dem lauten Schreien gegen den Sturm verfärbte sich sein Gesicht blau. Moses blickte sich um. Kein Mensch hatte das Lager verlassen. Keiner folgte ihm. Der Zug rührte sich nicht von der Stelle. Die Leute kehrten dem Wind den Rücken. Wut stieg in Moses auf. Rasende, ohnmächtige Wut. Er wusste, er konnte sich nicht von der Stelle bewegen. Er erhob die Augen zum grauen Himmel und musterte den in Staubwolken dampfenden Horizont. Der Wind wirbelte immer noch Sandsäulen auf, diesmal im Süden. Eine dieser Säulen, größer und mächtiger als all die anderen, blieb stehen und schien den wolkigen Himmel mit der Erde zu verbinden. Plötzlich die Erkenntnis: Das ist ein Zeichen des Herrn. Jahwe hat verheißen, er werde sie führen. Moses presste die Lider fest aufeinander, versank ganz in sich und wurde ein einziger Ruf: O Jahwe, dies soll dein Zeichen sein. Hierauf wandte er sich an Aaron. Gut, wir werden nicht gegen den Wind ankämpfen. Wir gehen dorthin. Er zeigte nach Süden. Dorthin wird unser Weg führen. Doch Aaron packte ihn hart an der Schulter. »Was? Warum? Moses, wohin willst du gehen?« schrie er. »Wohin willst du uns führen? Weißt du nicht, dass dort unten das Meer liegt? Ihr wollt ja nicht gegen den Wind ziehen.« Niemand will gegen den Wind ziehen. Das ist wahr, aber vom Meeresufer gibt es nur den Weg zurück nach Mikraim. Wir wollen aber nicht zurück. Weißt du nicht mehr, was der Pharao gesagt hat? Keiner darf zurückkehren. Das weiß ich. Was also willst du? Noch einmal versicherte sich Moses im Geiste. Dies soll dein Weg sein, o Herr. Und zu Aaron sagte er, wir müssen ziehen, sofort und rasch. Jahwe weist uns den Weg. Siehst du, dort? Mit jäher Bewegung wandte sich Moses um und schritt auf die wirbelnde Säule zu. Er ging an den Menschen vorbei, die ihm neugierig nachblickten. Er wies ihnen mit der Hand die Richtung. Fragen wurden laut. Wie? Was? Wohin lässt er uns gehen? Will er, dass wir in das Land des Pharao zurückkommen? Wohin führt er uns? Wir wollen nicht zurück. Aaron! Aaron! Jedoch diese Rufe konnten Moses nicht aufhalten. Er ging an der Menge vorbei und schritt weiter. Auch wenn er hätte sprechen können, hätte er ihnen nie zu erklären vermocht, warum er dies tat. Für dieses Volk fühlte er auch jetzt nur Abneigung und Verachtung. Wie fremd war es ihm. »Warum nur hast du ihm deine Verheißungen gegeben?« fragte er, während er auf die vor ihm wirbelnde Sandsäule blickte. »Warum hast du mir befohlen, gerade ihm vorzustehen?« Die Säule schien ihn zu führen, gab aber auf diese Fragen keine Antwort. Abermals hörte er Schritte hinter sich. Aaron hatte ihn eingeholt. »Moses, wohin führst du uns?« In seiner Frage klang bange Sorge auf. »Die Leute wollen dir nicht folgen. Sie sagen, sie kehren nicht nach Mikraim zurück. Sie verlangen von dir, dass du sie in das gelobte Land führst. Sie fürchten, du wolltest sie dem Pharao ausliefern. Hörst du?« »Ja.« »Und was sagst du dazu?« »Sie sollen mir folgen. Sie sollen ziehen, wohin ihnen Jahwe zu ziehen befiehlt. Warum aber führst du uns in diese Richtung?« »Ich sage dir, dort liegt das Meer und von dort führt der Weg nur nach Mikraim zurück.« »Moses, sie glauben, der Pharao habe dich bestochen und nun führest du das ganze Volk ins Verderben.« Es reizte Moses, auf diesen Verdacht trocken und herrisch zu antworten. »Ihr seid Dummköpfe, du und sie alle. Hört auf zu fragen. Tut, was ich befehle. Ich habe euch zu führen. Ihr müsst mir folgen. Ich bin nicht wie einer von euch.« »Wenn ich zu euch gekommen bin, obwohl ihr mir nur Ekel erregt, wenn ich euretwegen leide...« Doch er schwieg. Er sagte diese Worte nicht. Weder Aaron noch die anderen hätten es verstanden. Er bändigte seinen Zorn. Mit beherrschter Stimme sagte er, »Jahwe hat uns zu gehen befohlen, und dies rasch. Verstehst du denn nicht? Sie müssen das begreifen.« »Warum aber sollen wir auf das Meer zugehen?« »Sie sagen...« »Sag diesen Dummköpfen!« Noch einmal konnte er sich beherrschen und versuchte, seinen Zorn dämpfend zu senken und erklärte, »Ihr wollt nicht gegen den Wind gehen. Wir gehen also in dieser Richtung weiter. Dann werden wir einen Bogen schlagen, knapp am Meeresstrand entlang. Dieser Weg ist zwar länger, aber der Wind wird uns nicht belästigen. Verstehst du das jetzt?« »Ich verstehe. Sie werden aber nicht den längeren Weg gehen wollen. Sie werden sich weigern.« Moses war es, als bedürfe es nur eines Augenblickes, und er werde sich auf seinen Bruder stürzen und ihn niederschlagen. »Du musst es ihnen erklären«, brach er hervor, »du musst für mich sprechen. Sag ihnen, sie sollen nicht länger säumen. Sie sollen sofort aufbrechen. Sie dürfen sich dem Willen des Allerhöchsten nicht widersetzen. Hörst du?« »Ja, vielleicht hast du recht. Ich werde es ihnen zu erklären versuchen.«